Guten Tag zusammen. Ich darf Sie euch alle begrüßen zum Vortrag von Willy Schoch im Namen des Historischen Vereins und vom Senioren. Nicht? Okay, also Historischen Verein. Der Willy Schoch, altbewährter Heimatforscher in Schenkenzell und mit einem gigantischen Erfahrungsschatz im Rücken und einem Tatendrang, immer wieder neue Sachen auszugraben, hat interessantes Thema heute, die letzten Kriegstage in Schenkenzell. Ein bisschen auch so ein Parallelfach oder Aufbauveranstaltung noch, man hat ja schon Flüchtlinge, war auch ein sehr interessantes Thema. Ich wünsche alle sehr interessante Neuigkeiten. Ja, und Willy, vielen Dank, kannst du loslegen. Ja.
So, da stehe ich mal von Anfang auf, nachdem wir so eine moderne Anlage haben. Ich darf alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass der Raum wieder so schön gefüllt ist. Und wenn ich so in die Runde schaue, sehe ich alle Altersklassen. Und das war an für sich mein Wunsch. Dieses Thema betrifft alle. Auch die, das damals mitgemacht haben, vor allem die jüngeren Leute. Ich konnte sogar meinen Enkel, den Tim heißt, wo ist er denn, dahinter, als Jüngster dazu bewegen und er hat gleich Ja gesagt, ihn würde die Zeit des Zweiten Weltkrieges interessieren. So, es war mal am jüngsten. Jetzt gehen wir mal zum Ältesten. Ich fange mal mit 90 an. Wer ist schon 90? Ist Elsa nicht da? Ist krank. Oh, das ist an für sich schade. Ich habe heute mehrere Anrufe bekommen, wo die Leute sich entschuldigt haben und haben gesagt, wir wären so gern gekommen, wir sind auch vom Jahrgang 38, 39, wir haben das als Kinder noch mitbekommen, aber wie es halt so spielt, ging heute nicht. Also, jetzt haben wir, meldet hat er sich nicht wie in der Schule, sonst normalerweise hätten wir die Hand. Hans, vielen Dank, dass du gekommen bist, du bist immer interessiert an meinen Vorträgen, das weiß ich. Ja. So, ah ja, wir haben ja auch eine ehemalige Schenkenzeller unter uns. Wenn ich so in die Runde schaue, Mathilde habe ich vorher mal gesehen vom Allgäu. Weißt du, da. Jetzt, wer sind Sie? Ja?
Geborene Heinzelmann.
Ach ja, alles klar. Ja. Ja. Aha, so ist. Drei König werde ich auch da. Aha. Darf natürlich auch nicht fehlen. Frau Würle. So. Ja, das allgemein zur Begrüßung. Also es freut mich, dass so viele gekommen sind. Jetzt eine Neuerung. Und das ist die Neuerung ist die Lautsprecheranlage. Im letzten Vortrag in der Halle, 50 Jahre Gemeinde Schenkenzell-Gallbrunn, war ja ein reines Fiasko mit der Lautsprecheranlage. Da habe ich zum Bürgermeister gesagt, also den alten Schrott, den könnt ihr jetzt mal in der Halle beseitigen. Bei jeder Veranstaltung gibt es Schwierigkeiten. Und dann habe ich gesagt, und hier im Bürgerhaus gehört auch eine Lautsprecheranlage her. Beim letzten Vortrag bin ich mal durch die Reihen, in die hinteren Reihen, habt ihr alles mitbekommen? Ja, gut, muss gestehen, waren auch ältere Leute hinter, denen hat das Hörgerät gefehlt. Ja, da war es natürlich nicht ganz so, aber ich bin richtig froh, dass das mit der Lautsprecheranlage heute funktioniert. Und dann noch eine Frage, warum macht man nachmittags eine Veranstaltung um 15 Uhr? Das haben wir bewusst gemacht. denn wir haben die Veranstaltung der Jahreszeit angepasst. Es wird bei Zeiten dunkel und die älteren Leute wollen nicht mehr gern bei Dunkelheit nach Hause gehen. Deshalb 15 Uhr. Und dann noch kurz ein Wort zum technischen Ablauf. Mein Vortrag wird ca. 90 Minuten, also 1,5 Stunden gehen. Wir machen dann in der Hälfte eine kleine Pause. Ihr habt Gelegenheit, Getränke nachzufassen, das WC aufzusuchen oder miteinander zu quasseln. So. Dann legen wir mal los. Im November 2022 hielt ich in der Festhalle einen Vortrag über Flucht und Vertreibung, Menschen ohne Heimat, Integration. Und dabei legte ich das Augenmerk im Wesentlichen auf die Jahre 1954 bis 1952. Es war dies ein Vortrag, der nicht nur sehr große Resonanz fand, der auch lebendige Eindrücke von dramatischem Fluchtgeschehen vermittelte. Ein jedes Mal, wenn ich den Namen der betroffenen Familie nannte, ging ein Raunen durch das Publikum. Viele hatten die Namen zwischenzeitlich vergessen. Familien, Mütter mit Kindern aus West- und Ostpreußen, aus Pommern, Ostbrandenburg und Schlesien, die alle vor der Roten Armee von einem Tag auf den anderen ihre Heimat, ich betone dich nochmal, in Richtung Westen verlassen mussten. Ja, nur das Notwendigste konnten sie mitnehmen. Später in armseligen Lagern monatelang zusammengepfercht, ehe sie in Sammeltransporten dann vom Norden Richtung Süden transportiert wurden, also ins Badische Land und auf die Orte verteilt. Der Weg der Integration war damals sehr schwierig, gleich nach Kriegsende. Für die Vertriebenen wie auch für die Aufnehmenden schickten Zeller. Man kann sagen, ohne gegenseitiges Verständnis füreinander wäre so etwas nicht möglich gewesen. Hier nochmals einige Bilder von der Flucht. Wir sehen die Pferdegespanne, die Mütter mit Kindern oder ältere Personen. Die Männer, die waren ja im Krieg. Ja, meine Damen und Herren, das intensive Recherchieren dieses Themas ging mir damals echt unter die Haut. Und dies vor allem, weil ich all die Flüchtlinge und Vertriebenen aufgrund meiner Amtstätigkeit durch alle näher noch gekannt hatte. Ja, und seither sind 75 und mehr Jahre vergangen. Aber nun zum heutigen Vortrag. Nach den Erinnerungen an Flucht und Vertreibung, was lag näher, als die letzten Kriegswochen speziell in Schenktenzell? Und auch diese Zeit sollte aufgearbeitet werden. Eine Zeit, wo ich geboren wurde, Wissen gleich Null. Ich war deshalb auf das Gemeindearchiv und vor allem auch auf die Zeitzeugen angewiesen. Und meine Zeitzeugen waren in einer Fragerunde vor 13 Jahren, also genau 2011, die Gretel Schmieder vom Tannenhof, Anna Eble, Edwin Jäger, Josef Schmieder, Friseur und Josef Bühler vom Kaibach. Der historische Verein hat hier einen Fragekatalog aufgestellt, einen sehr umfangreichen Fragekatalog, und den wir dann mit den Zeitzeugen durchgegangen sind. Ich habe hier einen Ausschnitt. Wir saßen da, glaube ich, 3 bis 4 Stunden zusammen, bis alle, wie viele Punkte waren es denn? Das waren insgesamt 19 Punkte, also ein ziemlich großer Fragenkomplex. Ein paar will ich kurz mal anreißen. Was wissen Sie über das Aufkommen und Erstarken der NSDAP in den 4 Orten? Also das war nicht nur gemünzt für Schenktenzell, Karlbrunn, sondern auch für Schildach und Lehngericht. Was ist Ihnen von der Gleichschaltung von Parteien, Gewerkschaften und Verbänden bekannt? Gab es hier vor Ort Repressalien gegen einheimische Personen aufgrund ihrer Religion, Weltanschauung, Abstammung oder eines Gebrechens? Was ist Ihnen über das Verhältnis zwischen dem NS-Staat und den örtlichen Kirchen bekannt? Sind Ihnen aus Ihrer Familie, Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis Menschen bekannt, die den Zielen der NS-Herrscher passiv oder aktiv Widerstand entgegensetzten? Wie erlebten Sie oder Ihre Angehörigen die zunehmende Propaganda und Militarisierung der Gesellschaft in den Ortschaften? Wie haben Sie den Krieg erlebt? Waren bei Ihrer Familie Zwangsarbeiter eingesetzt und woher kamen sie? Wie erlebten Sie die Besetzung des oberen Kinzigtales und der Zusammenbruch des NS-Regimes bis hin zu Reparationen und noch weitere Fragen? Also wir haben die Zeitzeugen damals 2011 richtig überfallen und das Ergebnis war auch sehr gut. Ich kann natürlich nicht auf alles eingehen, das würde den Rahmen heute sprengen. Ich werde mich nur auf das Wesentliche begrenzen. Ja, das waren Zeitzeugen, sind alle nicht mehr unter uns. Alle zwischenzeitlich gestorben. Und deshalb bin ich besonders froh, dass wir das damals gemacht haben. Denn von diesen Zeitzeugen hatten wir damals viel erfahren. Wie gesagt, es war eine Aktion des historischen Vereins. Heute will ich mich aber nur auf die Zeit von 1944 bis 1946 beschränken. Über den Rest des Dritten Reiches nur kleine Ausschnitte. Ja, es gab auch interessante, amüsante Meldungen der Zeitzeugen und das lockert die ganze Geschichte etwas auf. Beginnen möchte ich mit Schwarzschlachtungen. Die Versorgungslage war während des Krieges, das kann man sagen, in unserer Gemeinde zufriedenstellend. Im Gegensatz zur Zeit danach. Schwarzschlachtungen waren nicht üblich, nicht unüblich, nicht üblich schon. So auch auf dem Wallenbrunnerhof. Ein Schlachtschwein wurde offiziell angemeldet. Ein zweites kam hinzu, also schwarz geschlachtet. Naja. Und ohne eine Trichinenschau durfte bekanntlich das Fleisch nicht verwendet werden. Ein Fleischbeschau der Gemeinde war für Bergzell, der Ortsbauernführer Johannes Ambruster von der Winterhalde. Und als dieser in Hofnähe gesichtet wurde, wurde ganz hastig das Fleisch der überzähligen Sau weggeschafft. Aber etwas hatten der Metzger und die Bauersleute in der Hektik vergessen. Als der Fleischbeschauer so nebenbei in den Brütsuper schaute, fand er zwei Sauschwänze. Dann war die Sauerei natürlich perfekt. Was nun? Bürgermeister Hof damals im Amt wurde eingeschaltet. Letztendlich konnte Schillinger von größeren Repressalien verschont bleiben. Ja gut, die Schwarzschlachterei gab es ja überall. Auch in Wittigen und Kalkbrunn. Ich habe mal mich unterhalten mit der Maria Armbruster von Hinterwittigen, die zwischenzeitlich auch nicht mehr lebt. Sie erzählte mir, als sie schlachteten, sahen sie rein zufällig im Tal den Kontrolleur Gebele. Schnell wurde alles mit dem Wagen auf die Bühne gebracht. Was sagte sie? Glück gehabt. So. Von den Schwarzschlachtungen nun. Ein starker Schwenk zum Hitlergruß. Die Posthalterin auf der Schenkenzeller Poststelle, Hermine Haber, dem einen oder anderen sicherlich noch bekannt, war eine 150-prozentige Parteigenossin. Und sie verlangte von ihren Kunden Disziplin und vor allem den Hitlergruß. Edwin Jäger vom Uhrengeschäft Jäger in der Bahnhofstraße bekam dies als kleiner Junge zu spüren. Als er mit Paketen zur Poststelle kam, grüßte er die Posthalterin mit einem Grüß Gott, so wie er erzogen wurde. Und daraufhin wurde die Posthalterin zornig. verwies auf das Hitler-Plakat an der Wand des deutschen Großheil Hitler und verlangte anstatt Grüß Gott den Großheil Hitler. Edwin Jäger war ganz geschlagen. Er erzählte dies seinem Vater. Und dies hatte Folgen. Beim nächsten Mal schickte er den Jungen wieder zur Post. Wieder mit einigen Paketen. Aber nicht ohne Folgen. Der zu entrichtende Porto-Betrag, und der war nicht unerheblich, weil Jägers immer viele Pakete zur Post brachten, Uhren und so weiter, was ins Ausland ging, und da fielen schon enorme Porto-Beträge an. Zum Trotz zahle er den Porto-Betrag der Posthalterin mit lauter Pfennigen. Da kam Freude auf Trinker. Eine Ausnahme machte Hermine Haber. Kam Pfarrer Faller von Widigen. Ihn grüßte sie mit einem Guten Tag, Herr Pfarrer. Übrigens nach dem Krieg hatte die Posthalterin Hermine Haber ihren Posten verloren. Dann das nächste Thema, Verhältnis Nazi-Herrschaft-Kirche. Unter der Nazi-Herrschaft litten ab 1933 die Kirchen und damit auch die Pfarrer. Eugen Behringer, damals Pfarrer von Widigen, er musste aus der Zeitung lesen, Vorsicht, Herr Pfarrer, vor ungeistlichem Gebaren. Gemeint waren seine Kommentare zur Politik. Unter anderem gab er kund, die Reichstagswahlen am 5. März 1933 hätten dem Volk das staatsbürgerliche Recht genommen. Behringer wollte an und für sich nur verhindern, dass seine Pfarrkinder Nationalsozialisten wurden. Und dann die Äußerung der örtlichen Nationalsozialisten. Mit der Machtergreifung sei eine neue Zeit angebrochen, woraus er Konsequenzen ziehen müsse. Sonst müssten wir, Herr Pfarrer von Widigen, ein sehr, sehr ernstes Wörtchen mit Ihnen reden. Soweit gingen damals die Nationalsozialisten. Und diese Drohung an den Geistlichen war überdeutlich. Er sollte sich aus der Politik heraushalten und jegliche Kritik unterlassen. Die Fragen, zu denen sich der Widiger Pfarrer öffentlich äußerte, die beschäftigten auch seinen Amtsbruder Karl Bieler in Schenktenzell. Pfarrer Bielers größte Sorge war, dass die Nazis für ihn eine heidnische Bewegung waren, bei der Katholiken nicht den Platz suchen sollen. Er verfocht ihre Unvereinbarkeit mit dem Christentum und versuchte, dies in der Pfarrei durchzusetzen, was zu erheblichen Konflikten führte. Bieler war vielfach zu direkt und mit seinem mangelnden diplomatischen Geschick eckte er schnell mit den neuen Machthabern an und wurde deshalb zwangsversetzt. Ganz anders verhielt sich Pfarrer Alois Siegel. Er kam am 3. März 1938 als junger Vikar nach Schenkenzell, war quasi Nachfolger von Pfarrer Bieler. Insgesamt 28 Pfarrjahre in Schenkenzell. Und diese Pfarrjahre begannen mit dem Dritten Reich und dem Krieg. Und viel verborgener Hilfsbereitschaft und viel, sehr viel stiller Güte vorab in der Nachkriegszeit. Pfarrer Siegel war ein Segen für die Gemeinde Schenkenzell. Die Parteibunzen der Nazizeit waren ihm intellektuell nicht gewachsen. Er konnte seine Kritik am Nazisystem sprachlich perfekt verpacken. Und er wusste immer genau, wie weit er gehen konnte. Auf einige wenige Gegebenheiten möchte ich kurz eingehen. Pfarrer Siegel hielt seine Sonntagsgottesdienste immer vormittags ab. Wenngleich auch Veranstaltungen der Partei um diese Zeit angesetzt waren. Und arg wenig beäugt wurden natürlich auch die Prozessionen, aber nicht behindert. Und dann gab es eine Anweisung des Reichsministeriums, wann Kirchenglocken zu schweigen haben und in welcher Zeit und bei welchen Anlässen geläutet werden durfte. Daran hatte sich aber Pfarrer Siegel nicht unbedingt gehalten. Er ließ halt abends um 20 Uhr immer läuten, obwohl es nicht gestattet war. Es war in der katholischen Gemeinde Schenkenzell seit jeher einfach Brauch und Sitte und da wurde abends um 20 Uhr geläutet. Und das wollte er sich durch das Hitler-Regime nicht nehmen lassen. Trotzdem versuchte ein Nazi es mit einer Anzeige gegen ihn, aber ohne Erfolg. Während der Winterzeit soll er auf Anweisung der NSDAP abends die Kirche vorschriftsmäßig verdunkelt werden. Auch diesen Aufwand ignorierte er einfach. Dann doch noch ein recht starkes Stück, sehr gut verpackt. Pfarrer Siegel verlas all die Jungen von der Kanzel, und zwar namentlich, die sonntags im Hauptgottesdienst waren, damit dann diese Jungen bloßgestellt sein sollten, die statt zum Gottesdienst beim Dienst der Hitlerjugend waren. Hat sich er getraut. So war Alois Siegel. Er wusste immer genau, wie weit er bei den Nazis gehen konnte. Frau Siegel und Fabrikant Heinrich Kautzmann biederten sich nicht an. Sie waren auf ihre Art Exoten. Sie konnten es sich leisten und wurden nicht belangt. Und statt zur Parteiversammlung ging Heinrich Kautzmann das Gewehr geschultert auf seine Jagd. Und dann nochmals zurück zur Kirche. In der Kirche wurde eine Missionswoche abgehalten. Der Pater habe dabei viel gesprochen, was den Parteifunktionären nicht so recht passte. Es kam so weit, dass der Pater von den Braunen von der Kanzel geholt und abgeführt wurde. Maßgeblich war ein Schenkenzeller Ehepaar, Parteifreunde, Namen will ich nicht nennen. Sie fanden einen Tag später an ihrem Haus ein Plakat, auf dem stand Gestapo-Mitarbeiter. Dann noch was aus der Nazi-Zeit in Kürze. Nach Meinung der Zeitzeugen gab es schon einige Begeisterte nach der Machtergreifung. Darunter auch 150-prozentige. Mir ist im Archiv eine Liste aufgetaucht von ca. 30 Personen in der Gemeinde, die also sehr aktiv waren. Aber die Mehrheit waren nur Mitläufer. In der Schule wurden Lautsprecheranlagen installiert. Und die Reden von Adolf Hitler wurden in jedes Klassenzimmer übertragen. Was zur Lehrerschaft. Manche Lehrer waren neutral. Lehrer Schneider hingegen sei nicht gerade von Pappe gewesen. Schneider stammte von Urlofen. Man nannte ihn deshalb Meerrettichwurzel. Er ließ zum Führergeburtstag immer Aufsätze über den Führer schreiben. Er wurde dann nach Kriegsende vom Schuldienst suspendiert. Dann hatten wir noch einen Lehrer Gorenfloh. Dieser musste auf Veranlassung von oben her die Leitung des Kirchenchors aufgeben. Weitere Lehrkräfte waren Roschach, Hedwig Zimmermann. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Dann zum Edwin Jäger, wörtlich. War auch einer unserer Zeitzeugen, ja. Eines Sonntags begegneten meine Mutter und ich dem Lehrer Schneider. Auf der anderen Straßenseite war er auf dem Weg zur Parteiveranstaltung. Wir waren auf dem Weg zur Kirche. Es entstand eine kurze Diskussion, wohin ich zu gehen habe. Meine Mutter setzte sich durch. Seitdem war mein Verhältnis zu Lehrer Schneider gestört. Und das war, glaube ich, vom Josef Schmieder der Hinweis: an Hitlers Geburtstag gab es für uns Schulkinder immer Wurst und Wicken. Dann gab es jedes Jahr politische Umzüge zum 1. Mai. Auf dem Sonnenplatz wurde ein Maibaum aufgestellt und große Propagandareden gehalten. Wer waren nun die Bürgermeister im Dritten Reich? Von 1926 bis 1933 war es Hermann Hauer von der Dorfmühle. Er gehörte der Zentrumspartei an. Und dieser wurde durch den Ochsenwirt Josef Armbruster abgelöst, ehe dieser 1938 Bürgermeister in Haslach wurde und später dann im Elsass. Nachfolger vom Ochsensepp, wie er genannt wurde, wurde der Ortsgruppenleiter der NSDAP August Herrmann. Ziedler August, hatte man zu ihm gesagt, von Beruf Seifenhändler. Und nach der Kapitulation ist August Herrmann überstürzt aus dem Amt geflüchtet. Es folgte kommissarisch ein Steuerberater aus Hornberg. War aber nicht lange, bis er abgesetzt wurde. Dann kam Andreas Haas von 46 bis 48. Und dann kurzzeitig Josef Bühler, Gemeinderechner vom Schloss. Wie waren die Bürgermeister nun zu beurteilen? Nach Auskunft der zwei Zeugen. Josef Armbruster war gut, kompetent und sozial. Bevor er dann Bürgermeister in Haslach wurde, hatte er nochmals eine große Bürgerversammlung abgehalten und seine ganze Tätigkeit von 1933 bis 1938 Revue passieren lassen. August Herrmann habe durch seinen persönlichen Einsatz verschiedene in Schwierigkeiten geratenen Schenkenzeller das Leben gerettet. Und Karl Ruf, er war seiner Aufgabe in keiner Weise gewachsen. Dann zum nächsten Thema. Repressalien gegen einheimische Personen. Sollte man auch nicht vergessen. Die gab es auch in unserer kleinen Gemeinde. Und zwar zwei geistig behinderte Mitbürger. Einmal war es die Maria Sum von der Spannstadt. Sie wurde in die Illenau eingeliefert. Und dann Josef Sum von der Winterhalde. Wohin dieser kam, ist nicht bekannt. Er verstarb 1945 in Rottweil. Richard Scherer war depressiv veranlagt und ohne Arbeit. 1944 kam er in das psychiatrische Krankenhaus in Emmendingen, von dort nach Irsee bei Kaufbeuern, wo er während des Krieges, also im Februar 1945, verstarb. Dann hatten wir noch zwei Bürger, ein Anton Vollmer vom Rotlehof und ein Hans Harder vom Süßlisberg, die beide sterilisiert wurden. Die Fabrikanten J. und S. Wertheimer, die stammten aus Straßburg, waren jüdischen Glaubens und betrieben im Gewann Mühle hinten eine Kunz Baumwollfabrik. Sie beschäftigten 50 Arbeiter. Und aufgrund der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde bereits am 23.04.1934, also ein Jahr nach der Machtübernahme, der Betrieb eingestellt, weil es Juden waren. Die beiden flüchteten aus lauter Angst vor Repressalien mit einem schmucken PKW, den sie hatten, Hals über Kopf. Und ein Teil der Beschäftigten wurden von der Firma Kautzmann übernommen, alle anderen wurden zu Notstandsarbeiten im Ort eingesetzt. So, jetzt würde man noch ein Thema nehmen. Ein kurzes, bekannt, lag noch niemand auf der Pritsche wahrscheinlich dort. Das ist das Schützenhaus am Kämpfe des Felsen. Also das gab es schon vor dem Krieg. In den 20er Jahren gab es in Schenkenzell einen Kriegerverein. Vorsitzender war der Sonnenwirt Wilhelm Gruber. Und 1929 kaufte der Verein ein Grundstück am Kämpfe des Felsen. Darauf wurde dann das Schützenhaus gebaut mit einem 50 Meter Scheibenabstand. Bezahlt durch Fabrikant Kautzmann und seinem damaligen Teilhaber Jan. Ja, nach dem Krieg wurde das Schützenhaus dann zu Wohnzwecken genutzt. War ja die Familie Räber drin bis zuletzt. Und dann hat es Fuhrbetrieb Haas gekauft und abgebrochen. So, jetzt haben wir gerade eine Dreiviertelstunde vorbei. Jetzt würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause, 10 Minuten. Und dann fahren wir wieder fort. Alles klar? Zweiter Teil. Zwangsarbeiter hatten wir ja auch in Schenkenzell. Und wo wurden sie eingesetzt? Bei der Firma Kautzmann waren Russinnen und Russen. Sie waren in der alten Turnhalle untergebracht. Und verköstigt wurden sie von der Helene Kautzmann. Und auf den Höfen waren vor allen Dingen Polen eingesetzt. Die ersten Polen kamen 1940 als freiwillige Arbeiter nach Schenkenzell. Und die Polen, die waren an der Kleidung gekennzeichnet. Sie hatten auf der rechten Brusttasche ein P. Für jedermann erkennbar, dass er ein polnischer Arbeiter war. Für die Polen waren Gottesdienste nicht gestattet. Pfarrer Siegel ließ es aber zu. Er verweigerte, dies zu unterschreiben. Polen durften den Arbeitsort nicht verlassen. Sie durften nicht im Besitz von Fahrrädern sein. Das ist also. Polen durften nur zugewiesene Gaststätten besuchen, getrennt von Deutschen. Und auf den Höfen durften die Polen auch nicht am Tisch der Bauersleute essen. Dazu entgegnete Zeitzeuge Josef Bühler vom Kaibach. Wir hatten auch einen Polen. der saß immer bei uns mit am Tisch, worauf mein Vater bestanden hat. Er wurde behandelt wie der eigene Sohn. 1940 waren es 10 Polen, 1943 sogar bis zu 30 polnische Zivilarbeiter. 1942 waren 8 russische Arbeiterinnen in der Landwirtschaft und in den örtlichen Gasthöfen beschäftigt. Das in Kürze zu den Zwangsarbeitern. Ach ja, dann noch, bin gerade vorher angesprochen worden, zu den Luftschutzkellern. Wir hatten ja in Schenken zwei Luftschutzkeller, und zwar unten am Kebelis Felsen. Das war ein sehr großer Keller, der besteht heute noch. Und dann den Adlerkeller am Pfarrberg hinten. Das waren die aktuellen Luftschutzkeller. Dann hatten wir zusätzlich noch den Bierkeller vom Adler gegenüber dem Haus Kilgus, der ja dem Ausbau der B294 zum Opfer gefallen ist. Und noch ein Felsenkeller unterhalb vom Bühl, das war aber nur der Getränkekeller vom Gasthaus Krone. Also kein Luftschutzkeller in dem Sinn. Ja, in dem Felsenkeller gäbe das Felsen und Pfarrberg. Da strömten die Leute, wenn Luftalarm war. Also die Siedlung, Bahnhofstraße, die waren alle da unten im Luftschutzkeller Kebelisfelsen. Nun haben wir wieder zurück zu unserem Pfarrer Alois Siel. Wie erlebten die Schenkenzeller das Ende des Zweiten Weltkrieges? Und dies hat Ortspfarrer Alois Siegel sehr eindrucksvoll dokumentiert. Er schreibt, seit Anfang September 1939 ist Krieg. Ungewissheit, Siege und Niederlagen. Von Jahr zu Jahr wuchs die Wucht des Krieges. Die Zahl der Einberufenen zum Heeresdienst stieg. Die Arbeitslast auf den Schultern der Daheimgebliebenen nahm zu. Und stetig vermehrte sich die Zahl der Häuser, in denen man Söhne, Gatten und Väter als Gefallene beklagen musste. Er schreibt ferner, diese Zeit wird einmal zu den ereignisreichsten der Geschichte gehören. Auf allen lastete sie mit der Unentrinnbarkeit eines Naturgeschehens. Ohne viele Worte, ohne laute Klage, taten alle ihre Pflicht, solange es möglich war. Er begann seine Chronologie über die letzten Wochen vor Kriegsende in das Dunkel blickend, das über der allernächsten Zukunft liegt. Die Frage für ihn, wie lange werde ich ruhig daran arbeiten können? In Schenkenzell herrschte bis ins Jahr 1944 relative Ruhe, die dann aber immer häufiger von feindlichen Flugzeugen gestört wurde. Jetzt kommt was, Bernd, Weihnachtskrippe. Voll Freude konnte er am 26. Januar 1945 die neue Weihnachtskrippe in der Kirche aufstellen. Figuren, hergestellt in Oberammergau. Ja. Und in diese Freude fiel am nächsten Tag das Erscheinen zweier Väter im Pfarrhaus, die den Heldentod ihrer Söhne anzeigten. Die ersten Bomben fielen auf den Ort. Am frühen Nachmittag des 22. Februar, jetzt kommen wir in die letzten Kriegswochen, 22. Februar 1945, warfen Tiefflieger Bomben aus Schenkenzell. Einige fielen unmittelbar auf die Bahngleise unterhalb und oberhalb des Bahnhofes, wodurch vor allem auch das Firmengebäude Kautzmann erheblichen Schaden erlitt. Und zwei Bomben fielen neben das Haus Schmalz im Heiliggarten und brachten das Fachwerkhaus zum Einsturz. Man vermutet, dass man die beiden LKWs, die im Schulhof standen, treffen wollte. Und im Haus Schmalz waren Frau und Kinder, die sich zum Schutz im Keller aufhielten. Und sie blieben unverletzt. Es waren einquartierte Flüchtlinge aus Oberschlesien. Martin, willst du noch was dazu sagen? Komm, kriegst du ein Mikrofon, da? Oder? Er hat mir vorher einen schönen Zettel gezeigt. Das kann er selber machen.
Okay. Ja. Ja, das Haus Heiliggarten 4 ist ein Teil von meiner Familiengeschichte. Weil die Eigentümer waren meine Großeltern. Eins, zwei.
Nee. Gott, das. Gib mir das Mikrofon und schwätz laut.
Also, Haus Heiliggarten 4 ist ja ein Teil von meiner Familiengeschichte. Weil die Eigentümer waren Georg Schmalz und Euphrosine Schmalz, geborene Kinast. Und das Haus wurde, wie schon gesagt, Ende des Zweiten Weltkriegs von zwei Fliegerbomben getroffen und total zerstört. Durch die Wucht der beiden Explosionen wurde das Fachwerkhaus angehoben, ist aber nicht zusammengefallen. Die Holzkonstruktion hat gehalten. Die anwesenden Personen waren wegen des Fliegeralarms alle unter der Kellertreppe beim Hauseingang. Alle kamen heil heraus und mit dem Schrecken davon. Die Bomben sollten damals wohl die Bahnhofsbrücke oder den Bahnhof treffen. Im Schulhof nebenan befanden sich Flüchtlinge. Mein Großvater war Mitglied der NSDAP und überzeugter Nationalsozialist. Und laut Ahnentafel, die übrigens von Anton Gilgus ausgestellt wurde, 1936, später Bürgermeister, war er Ortswart der DAF, Deutsche Arbeitsfront. Und im Zug der Entnazifizierung hat er dann seinen Posten verloren als Briefträger. Er war Briefträger in Schenkenzell. Hat dadurch seinen Posten verloren und hat dann bis ins hohe Alter auf der oberen Säge gearbeitet. Und nach der Bombardierung des Hauses sagten dann böse Zungen, der hat genau den Richtigen verwischt.
Marin, vielen Dank. Ja. Thank you. So, fahren wir weiter. Also Bombardierung und dann ab sofort musste der Gottesdienst an Sonntagen den Kriegsverhältnissen angepasst werden. Und zwar der Hauptgottesdienst, die Beerdigungen und Taufen fanden nach Einbruch der Dämmerung statt. Das Osterfest fiel in eine Zeit größerer Anspannung aller Gemüter. Die Erstkommunionfeier am 8. April 1945 war bereits um 7 Uhr. Dies war gut so, denn gegen 11 Uhr erschreckten die Bevölkerung zwei feindliche Jagdbomber, die in der Gegend des Bahnhofes ein Lastauto beschossen. Zwei Tage später flogen wieder feindliche Jabos über das Dorf. Angegriffen wurde Schilta. Über Herrenalb rückte die Front ins Murgtal. Auch von Pforzheim her nahmen sie Richtung auf Freudenstadt. Gefangene, die im Unterland gearbeitet haben, waren auf der Flucht Richtung Süden und kamen hier durch. Und diese verweilten auch einige Nächte hier im Ort. Alle hatten Hunger und bettelten auf den Höfen Kartoffeln und Brot. Bekamen es auch, obwohl nach den Buchstaben des Reichsgesetzes das verboten war. Weder die Fremden noch die Einheimischen waren aufeinander böse. Alle wünschten sich nur das Ende des Krieges. Pfarrer Siegel äußerte sich am Sonntag, 15. April, dass die kommende Woche wohl die Entscheidung bringen werde. Die Mädchen beschlossen daraufhin, jeden Abend um 21 Uhr den Rosenkranz zu beten, dem sich immer mehr Dorfbewohner dann auch angeschlossen haben. Vernichtet wurde plötzlich, was früher angebetet wurde. Selbst die Einfältigen sehen nun plötzlich das tausendjährige nationalsozialistische Reich zusammenstürzen. Leute, die immer das Durchhalten und den Endsieg gepredigt hatten, wollen nun vergessen, dass sie so eifrig auf das Hakenkreuz geschworen haben. Und selbst im Rathaus wurden die Hitlerbilder entfernt und die Fahnen verbrannt. Jene, die einst die Macht unter diesen Zeichen an sich gerissen haben, vernichteten nun eigenhändig, was sie bisher anbeteten. Sorgen machte eine kleine Gruppe. Zum Teil waren es örtliche Parteigrößen, zum Teil unkluge Draufgänger im Volkssturm. Diese taten äußerlich noch dergleichen, als ob man Schenktenzell von den französischen Truppen verteidigen wolle. Verteidigung bedeutet aber schnell Vernichtung. Und diese Befürchtung blieb bis zur letzten Stunde für die Bevölkerung. Deshalb packten die Dorfbewohner ihre Habe und fuhren mit beladenen Handkarren und Wägele nach Widdingen, nach Kalbrunn, auf die umliegenden Bergtellerhöfe oder schleppten, was schnell ging, einfach in den Wald. Dann begann die Lager an Kleiderwaren, an Schuhen, an Butter und Konserven in den örtlichen Geschäften zu leeren. Wein wurde ausgeschenkt. Eine ängstliche Betriebsamkeit setzte sich an allen Städten ein. Dem Pfarrer waren die Hostien ausgegangen. Diese wollte er sich in Heiligenbrunn beschaffen. Nachdem der Feind von Losburg her schon vordrang, hegte er doch etwas Zweifel. Doch am Nachmittag des 18. April fuhr Pfarrer Siegel mit seinem Fahrrad durch das Kaibachtal hoch auf das Zollhaus. Im Kloster in Heiligenbrunn erhielt er ausreichend Hostien, auch für Altersbach und Widdingen. Auf der Rückfahrt, mitten durch ein Autolager der SS, kam er wieder gut nach Hause. Bei dieser Aktion hatte er aber seine Ausweispapiere verloren. Der arme Kerl. Sinnlose Sprengung der Eisenbahnbrücke, ja. Das war dann am Donnerstag, 19. April. Der Feind kam näher, und zwar auf den Höhen der Reinhardsau und vom Tal gegen Albersbach und im Tal von Albersbach her. Ja, tagsüber blieb es ruhig. Aber dann kurz vor Einbruch der Dunkelheit kam die Nachricht, dass die Eisenbahnbrücke über die Künzig gesprengt werde, bevor die französischen Truppen kommen. Zwei Sprengungen waren erforderlich. Teile der Schenkenzeller Bevölkerung versuchten vergeblich, die abrückenden deutschen Truppen von der Sprengung der Eisenbahnbrücke zu hindern. Und dieser deutsche Trupp zog nach der Sprengung ab, um die Stadtbrücke in Wolfach in die Luft zu jagen. Von dieser sinnlosen Aufgabe waren auch die ausführenden Soldaten und Offiziere wenig begeistert. Aber es war halt ein Befehl. Und der Befehl kam vom Gauredner Bernhöft, der in der Schenkenburg einquartiert war. Die zweimalige Sprengung richtete große Schäden an. Und zwar an den umliegenden Wohnhäusern, der Jägeruhrengeschäft, dann auf der Insel, im Hirscheneggerle unten, bis hin zur Landstraße. Und dabei wurde auch die Kirche und das Pfarrhaus nicht verschont. Während der Sprengung hielt sich der Pfarrer mit einigen Bürgern im Felsenkeller am Pfarrberg auf. Und am Tag vor dem Einmarsch der Franzosen lief ein Parteibonze noch durchs Dorf mit einer geschulterten Panzerfaust und wollte die Bevölkerung nochmals mobil machen. Unvorstellbar. Schon zur Mittagszeit erzählte man im Dorf, die Panzerwagen seien bis zur Sperre im Tös gekommen. haben sich aber dann wieder nach Röldenbach zurückgezogen. Pfarrer Siegel musste abends noch zu einer Beerdigung nach Schiltach. Auf dem Heimweg traf er auf deutsche Truppenteile, die alle talabwärts marschierten. Er passierte die Panzersperre am Kämme des Felsen. Panzersperren, die wurden ja vom Volkssturm errichtet, um den Feind aufzuhalten. Die Panzersperren waren für die französischen Truppen das Signal für Widerstand. Widerstand wollte die Schenkenzeller Bevölkerung aber nicht. Der örtliche Zugführer der Volkssturmkompanie 322 widersetzte sich auf Weisung eines Schilderer Kompanieführers zur Öffnung der Panzersperren im Tös und vor Eselbach. Dieser Parteigenosse wurde von den Franzosen später festgenommen und starb im Mai 1945 in einem französischen Lager. Panzersperren gab es am Kämme des Felsen, wie gesagt, im Tös und vor Eselbach. Ja, als Pfarrer Siegel dann von Schillach kommend, von der Beerdigung über die Dreikönigbrücke fuhr, rief man ihm zu, es sei höchste Zeit, der Feind sei schon da. Er lachte ungläubig und bog Richtung Pfarrberg. Da rief es, Hände hoch. Plötzlich entdeckte er französische Posten an allen Ecken. Er wurde in eine Hausecke beim Gasthof Adler gewunken. Dort wurde er dann als Pfarrer erkannt. Dann ratterten schon die Maschinengewehre, Pistolen. Kein deutscher Soldat war zu sehen. Frauen und Kinder rannten in die Keller. Eine Frau schrie und stöhnte. Der französische Soldat sagte, er habe eine Frau getroffen. Sie habe Französisch gerufen. Er hatte den Pfarrer gebeten, nicht hinzugehen. Die Schießerei wurde wilder. Es setzte Feuer ein, das vom Bereich Schenkenburg kam. Es waren nochmals deutsche Flaggeschütze, die gegen 21 Uhr Feuer gegen Schenkenzell und Schildach richteten, wo sich Patrouillen vorwagten. Zielpunkt war die Straße in der Ortsmitte. Pfarrer Siegel flüchtete in den Keller vom Gasthof Adler, also in den Getränkekeller gegenüber dem Haus Gilgus. Mit anderen zusammen betete man einen Rosenkranz. Draußen wurde mit Leuchtspurmunition geschossen. Trotzdem verließen der Pfarrer und sein Nachbar nach längerem Ausharren den Keller. Die Lage schien gefährlich, deshalb ging er in den Felsenkeller am Pfarrberg. Dort fand er sich sicherer. Leuchtspurgeschosse flogen kreuz und quer über das Dorf. Diese ängstigten vor allem auch die Leute, die im Wald sitzend übernachteten. Endlich! Gegen Mitternacht war es still. Aber nicht lange. Es setzte Artilleriefeuer ein. Französische Soldaten schossen von Albersbach herkommend auf die Stellungen der noch verbliebenen deutschen Soldaten und später dann in Richtung Schiltach. Der Pfarrer hatte mit seiner Schwester zwischenzeitlich die Nacht auf den Kartoffeln im Pfarrhauskeller verbracht. Ein französischer Spätrupp war ins Dorf vorgerückt. Bis 7 Uhr morgens, also dem 21. April, müsse die Panzersperre im Tös beseitigt sein, so die Aufforderung in nächtlicher Stunde an den Bürgermeister bzw. seinen Vertreter. Das war ein Ultimatum von 3 französischen Offizieren. Bürgermeister und Parteimänner tauchten unter. Unglaublich schnell waren die letzten Parteimänner verschwunden. Mit ihnen war auch Bürgermeister Hermann untergetaucht. Pfarrer Siegel zählte die Einschläge an Kirche, an Kirchturm, Pfarrhaus und Pfarrsaal. Sinnlos angerichtete Schäden, weil die letzten Nazis schenkten Zell und Schildach dem Scheine nach nicht kampflos räumen wollten. Die Parlamentäre von Schiltach aber wagten es und zogen mit weißen Fahnen nach Röbenbach zu den französischen Streitkräften. Die Panzersperren wurden geräumt. Der Feind kam mit einem Offizier vor das Rathaus. Einzelne Franzosen streiften jetzt die Häuser, knallten Hühner ab, nahmen Fahrräder oder ein Motorrad, kassierten Uhren, Ringe und weiteren Schmuck. Ja gut, das sind einfach Landsknechtsitten. Es wurden dann Diebstähle bei der Ortsverwaltung gemeldet, und zwar vom Tierarzt Becker, wertvolle Haushaltsgegenstände, Otto von Drach, Teufelsküche, Mitnahme von Kleidern, Schuhe unter anderem, Adolf Reinberger vom Grubers Grund, Räumung des Hühnerstalles, Rinkenbach war auch was, aber das weiß der Fritz wahrscheinlich nicht mehr. Nach Abzug der Besatzungstruppen, jetzt mal ein Stück weiter, am 11. Februar 1946 meldeten über abhanden gekommene Gegenstände Fabriken Kautzmann, Hauptlehrer Schneider, die Gasthöfe Ochsen, Sonne, Adler, ein Argus Schirmann von der Landstraße. Also da wurde zum Schluss, als die Streitkräfte abzogen, alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. So, jetzt gehen wir wieder zurück vor Kriegsende. Als ein Soldat die vielen ängstlichen Leute im Pfarrbergkeller sah, lachte er sie aus und sagte nur, jetzt nichts mehr, Heil Hitler. Ja. Am Sonntag, 20. April, gab ein französischer Offizier die Weisung aus, Die Leute sollen in ihren Häusern bleiben. Nichts passierte. So gab es einen sehr stillen Sonntag. Am Montag wurde dann das Ausgehverbot gelockert. Von 8 bis 19 Uhr waren die Wege innerhalb der Gemarkung wieder frei, also innerhalb des Ortes. Es musste nachts verdunkelt werden, von 21 bis 6 Uhr. Kein Lichtstrahl durfte nach außen gehen. Und an diesem Montag um 17 Uhr wurde die an den Schussverletzungen verstorbene 31-jährige Theresia Ullmann beerdigt. Komme ich aber nachher nochmals drauf zu sprechen. Am Mittwoch, 23. April, erging die Bekanntmachung: Ab sofort ist in jedem Haus eine Liste über die darin befindlichen Personen aufzustellen und an der Haustür sofort anzubringen. Dieser Liste musste der Name erscheinen, das Alter und die Nationalität. Dann kam eine Aufforderung, bis 18 Uhr alle Waffen aller Art abzugeben. Alle Autos und Motorräder mussten im Rathaus gemeldet werden. Ferner wurden männliche Personen im Alter von 18 bis 60 Jahren aufgefordert, sofern noch Wege da waren, sich bis 17 Uhr wegen Anlegung einer Anwesenheitsliste zu melden. Dann kam ein Aufruf über die Ablieferung von Butter bei den Sammelstellen Scherer und Eckstein. Erst am Freitag, 27. April, erhielt Pfarrer Siegel die Erlaubnis, nach Schildach fahren zu dürfen, um nach dem Zustand der Pfarrkirche zu schauen, die eine Woche zuvor durch eine Granate erheblich beschädigt wurde. Schon am Sonntag konnte dort nach den Aufräumarbeiten wieder Gottesdienst gehalten werden. Ja, Gefühl wiedererlangter Freiheit war groß. Der lang ersehnte Waffenstillstand am 8. Mai 1945 kam für alle ganz still. Im Rausch des Sieges kam es im Dorf immer wieder zu Diebstählen. Pfarrer Alois Siegel war ganz stolz, dass er am Donnerstag, 10. Mai 1945, seine Prozession unter großer Beteiligung abhalten konnte. Er schreibt: Ein echter Freudentag war das von Leichnamsfest am 31. Mai 1945. Die Musikkapelle spielte, die Böller schossen, soweit noch Pulver aufzutreiben war. Die Beteiligung an diesem Fest war aus dem Gefühl wiedererlangter Freiheit sehr groß. Das ist schon mal der Ochse. Ja. Blumenteppich. Er schreibt ferner, auffällig war, dass die Kirche nach Kriegsende wieder voll war. Alle Nazis waren plötzlich wieder in der Kirche und besuchten die Gottesdienste. Die Situation in der Gemeinde Schenkenzell war abschließend gesehen, verglichen mit anderen Orten, gut, was vor allem auch an dem ordentlichen Verhalten der Besatzungstruppen lag. Auch in sittlicher Hinsicht gab es bis auf wenige Ausnahmen keine Beanstandungen. Obwohl die Schulen geschlossen waren, konnte der religiöse Unterricht der Kinder stattfinden. Ebenso wurde die übrige Seelsorgearbeit in keiner Weise beeinträchtigt. Am meisten beschäftigte die Bevölkerung aber das Schicksal der deutschen Soldaten, die noch nicht heimgekehrt waren und von denen man lange keine Nachricht mehr erhalten habe. Siebenundneunzig Bürger von Schenkenzell und Bergzell waren im Zweiten Weltkrieg gefallen bzw. wurden vermisst. Im ehemaligen Beinhaus auf dem Friedhof wurde eine wunderbare Anlage geschaffen. Alle Namen der Gefallenen und Vermissten sind dort verewigt. Dann zur Theresia Ullmann, die am 21. April 1945 von französischen Soldaten erschossen wurde. Theresia Ullmann, geborene Jordi, sie war geboren 1914 in Hausach, war verheiratet mit einem Werner Ullmann, wohnte einige Zeit bei Frau Wöbel in der Bahnhofstraße, war dann in Paris und kam zum Kriegsende wieder zurück nach Schenkenzell. Sie hatte zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und gewohnt hatte sie zuletzt im Gebäude hinter dem Gasthaus Dreikönig. Sie beherrschte aufgrund ihres Aufenthaltes in Paris die französische Sprache. Deshalb, was der französische Soldat auch sagte, sie hat auf Französisch geantwortet. Sie wollte wahrscheinlich helfen und ist dabei erschossen worden. Sie sprang auf die Straße, ja, und wollte sich in französischer Sprache verständigt machen. Französische Soldaten schossen auf sie und sie erlitt einen Bauchschuss. Er lag am nächsten Tag. Ja, sie ist in Schenkenzell dann verstorben. Dann gibt es ja auch einen Sterbeeintrag beim Standesamt. Und dieser Sterbeeintrag wurde unterzeichnet vom damaligen Wirt Severin Schmieder. Die Eltern von Theresia Ullmann waren in Straßburg wohnhaft. Es war die alte Adlerwirtin, die die minderjährigen Kinder dann auf Weisung der Franzosen nach La brachte. Von dort kamen die Kinder in verschiedene Familien. Beide leben heute noch. So, jetzt noch ein paar Worte nach Kriegsende. Will ich nochmals Edwin Jäger erwähnen. Er sagte, ich kam im Herbst 1945 heim. Die untere Eisenbahnbrücke war gesprengt und ich sollte auf Anordnung des kommissarischen Bürgermeisters Ruf bei den Aufräumarbeiten helfen. Ich weigerte mich und erwiderte, dass er die ehemaligen Parteigenossen holen solle. Von da ab war das Verhältnis gestört. So. Aber den hatte Jäger auf der Pigge, den Bürgermeister Ruf. Dann ging es weiter. Bürgermeister Ruf hat dann mal bei einem Schenkenzeller Born eine Kuh gekauft, wie später ans Licht kam. Und zwar auf Rechnung der Franzosen. Der Ochsenwirt hat das Rind geschlachtet. Mein Freund Eugen Lehmann und ich wollten die Sache publik machen. Ich konnte gut Blockbuchstaben malen und schrieb ein Plakat. Fleisch ohne Marke nur für Landrat und Bürgermeister. Da das Plakat so perfekt aussah, wurden prompt zwei Schenkenzeller Maler verdächtigt. Und bei der französischen Ortskommandantur wurde eine Anzeige erstattet. Der Ochsenwirt wurde verhört und gab an, dass der Bürgermeister das Fleisch abholte. Schließlich wurde ich von einer jungen Dame, die mit einem französischen Soldaten liiert war, verpfiffen und angezeigt. Die Gerichtsverhandlung fand in Wolfach statt. Das Urteil lautete 150 Reichsmark oder 3 Wochen Haft. Das Geld war zu jener Zeit eh nichts mehr wert, war seine Aussage. Unser Triumph war aber, dass das Gericht Landrat Ludwig Wagner und Bürgermeister Ruf zum Rücktritt aufforderten, worauf beide ihre Ämter niederlegten. Das war aber nicht das einzige Plakat, erwähnte Jäger. Ja, wahrscheinlich auch das Plakat, was ich erwähnt habe mit Eingangs, das dann am Haus des Ehepaares hing. Die Ortskommandantur wurde dann am 19. Mai aufgegeben. Ab sofort waren französische Offiziere als Platzkommandanten zuständig in Schenkenzell. Am 22. Mai 1945 konnten die beiden Sägewerke Heinzelmann und Stefan und Andreas Roman wieder ihre Arbeit aufnehmen. Nun, die französische Militärregierung beauftragte am 23. Juli 1945 Zimmermeister Wilhelm Müller, die Dreikönigbrücke zu unterfangen. 6 Personen wurden dazu notverpflichtet. Jetzt muss ich gerade mal auf die Uhr schauen, ich glaube, das lassen wir dann weg. So, jetzt kommen wir noch zur Einquartierung französischer Soldaten. In Schenkenzell war nach Kriegsende rund 200 französische Soldaten einquartiert. 200 französische Soldaten bei der kleinen Bevölkerungszahl, das war eine wahnsinnige Menge. Und wo waren die untergebracht? Die Offiziere, die Soldaten und Offiziere, da wurden halt Unterkünfte und Räume beschlagnahmt. Das waren die beiden Schulwohnungen oben drin, die beiden Schulsäle. der Sonnensaal, die Kegelbahn, die Wirtschaft, der Saal Drei König, Ochsen, Wirtschaft und Saal, Pfarrsaal und Rathaus, die Büroräume oben und unten die der Schulsaal. Und das Offizierscasino wurde in der Villa Kautzmann eingerichtet. Das Unteroffizierscasino in der Sonne. Und die Soldaten trafen sich im Ochsen. Und die Mahlzeiten wurden von einem französischen Koch zubereitet. Hermann Jehle von der Landstraße war für den einen oder anderen auch ein Begriff. Ja, er mischte da ganz ordentlich dann mit in der Nachkriegszeit. Er war ja eigentlich Holzhändler. Aber während des Krieges war er Einkäufer für die Wehrmacht. Und wie man hörte, mit allen Wassern gewaschen. Er war der größte Schwarzhändler. Der hat so viel freie Verfügungsmittel gehabt, dass er die Soldaten im Ochsen ab und zu unterhalten konnte. Darf ich ja sagen, ist niemand mehr da und lebt niemand mehr. Dann der Aufruf im Juni 1945. Kleiderabgabe für französische Kriegsgefangene. Abgabe von Fahrrädern. Im Juli Ablieferung von Betten und Rösten für die Besatzungsgruppe. Ja, die Truppen waren nach einer Anordnung der Militärregierung von der Quartiergemeinde weitestgehend zu versorgen. Da wurde die arme Gemeinde Schenkenzell gewaltig gerupft. Denn die Köge, die ja ihre Mahlzeiten herrichten mussten, waren ja auf Material angewiesen. Also wurde festgelegt, Verpflegung pro Woche, 100 Kilogramm Fleisch, 175 Liter Milch, 300 Eier, 500 Kilogramm Kartoffeln, 7,5 Kilogramm Wurst und 45 Kilogramm Mehl. Ab Oktober gab es dann noch die Viehablieferungen. Da wurden die Landwirte noch gerupft. Und die mussten, das wurde genau festgelegt, der eine musste Kuh, Schwein und so weiter in der Metzgerei pro Kammer abliefern und dieses Fleisch ging dann an die Besatzungstruppen. Ja. Ja, im September mussten an die französischen Truppen folgende Fahrzeuge abgegeben werden. Jetzt schaut euch mal dieses schöne Fahrzeug da an. Ich habe es aus dem Internet, wie es genau ausgesehen hat, weiß ich nicht. Aber die Firma STW musste abgeben einen PKW Maybach. Das ist ein Maybach. So um 36 Baujahr, hatte einen Wert von 17.000 Reichsmark. Dann eine Art, ein PKW, ein amerikanischer Oldtimer, Wert 5.000 Reichsmark. Ein PKW Mercedes, Wert 3.000 Reichsmark. Und ein LKW wert 6.000 Reichsmark. Also vier wertvolle Fahrzeuge musste die Firma STW an die französischen Truppen abgeben, ohne Ausgleich. STW war aber nicht alleine. Adolf Kaup hat es auch erwischt. Zwei PKW, davon ein Sechssitzer. Wilhelm Brockhammer ein PKW, Rudolf Summ ein PKW, Fritz Müller, ein PKW, Marke Adler. Wilhelm Müller, ein PKW. Wiggers, ein PKW. Und Tierarzt Wilhelm Becker, ein PKW, Marke DKW. Einfach weg. Zack. Ja, in Schenkenzell gab es keine Forsthiebe. Es wurden wohl 250 Fischmeter geblecht, aber nicht gehauen. Und anders war das in Karlbrunn. Da gab es zwei große Kahlhiebe, und zwar am Kapellenberg, Burgfelsenkapelle, ja, und am Rußhof. Und die Kahlhiebe wurden von elsässischen Arbeitern durchgeführt. Es kam da auch eine Person ums Leben, die waren untergebracht in der Klosterwirtschaft. Aber da hatte man solche Unmengen von Holz geschlagen und dann nicht abgeholt. Einfach vergessen. Ein Teil haben sie geholt, aber das meiste ist liegen geblieben. Und da gab es einen Fritz Müller in der Landstraße. Der hat das Holz dann vermarktet. So. Ja, wir kommen dann langsam zum Schluss. Und da komme ich nochmal zurück auf die Zeitzeugenbefragung. Auf eine Frage einer Zeitzeugin. Eines unserer Vorstandsmitglieder des Historischen Vereins, ob man sich eine öffentliche Veranstaltung zum Thema Drittes Reich und Nachkriegszeit vorstellen könnte. Da war die Reaktion abwägend. Ja, gut vor 13 Jahren. Begründung war, es gibt einfach noch Empfindlichkeiten. Und die Vorstandschaft des Historischen Vereins vertrat damals aber die Meinung, dass alte Seilschaften oder ihre Nachkommen nicht unser Handeln bestimmen dürfen. Und in diesem Sinne bin ich an die Sache herangegangen, an dieses Thema. Ihr habt wohl gemerkt, dass ich mit den Namen etwas gespart habe. Ich fand es aber richtig und notwendig. Ja gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte mit meinem Vortrag etwas in das Licht, in das Dunkel der letzten Wochen, der letzten Kriegswochen hier in Schenkenzell bringen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Alles Bild von Schenkenzell. Alle drei Königsbrücke. So.
Okay. Ja. Also, Willi, vielen Dank für den tollen Vortrag. War wieder Bereicherung. Wir haben es auch aufgenommen auf Audio, kann auch nachgehört werden auf der Homepage vom Historischen Verein jederzeit. Und ja, ich denke, wir haben wieder viele Eindrücke. Hast du noch Fragen oder so irgendwas gedacht oder nicht? Nee?
Ja doch, ja, das können wir schon machen. Ja.
Falls noch Fragen sind oder Erinnerungen, wo man beisteuern kann.
Erinnerungen wäre gut.
Ja.
Das wäre nicht schlecht. Das könnte die Sache noch bereichern. Ja.
Ich kann mich erinnern, wo ich ein kleines Kind war. Das war wunderbar. Da ist oben das Heirat gekommen, von der Bühne in Schwier. Und da sind die ganzen Franzosen rein. War ich noch Pferdekind. Und meine Cousine... Und meine Cousine, die war dann schwanger vom Franzosen. Da ist jetzt 2 Jahre jünger wie ich.
Ah, okay.
Ja, das sind die Franzose abgezogen.
Also es war ganz was Besonderes.
Ja, okay.
Die abzogen die Franzose.
Weil die abzogen sie die
Franzose. Das sind da Kollateralscheide. Ja, wunderbar. Und wenn die auch wieder weiter nachkommen. Ja, das ist doch schön, oder? Ja, also.
Klasse. Das war ja ganz nett, der ist immer später noch
kommen. Na gut, bei 200 war ja Lisa angeboten.
Also, aber sie wollten nicht nach Frankreich.
Ja,
der war dann
Ich meine, es wäre auch sicher interessant, das auszuarbeiten, was da passiert ist, wo die 200 junge Soldaten da waren im Dorf. Also was, das wäre sicher eine ausspannende Geschichte. Also
wenn wir da noch,
ja. Ja, okay.
Dieter!
Ja. Es ist ja durchaus viel erzählbar, was mitgenommen worden ist. Aber ich habe noch ein Relikt, wo mein Großvater einen Franzosen, der sich ungebührlich verhalten hat, abgenommen hat. Das Gewehr habe ich immer noch. Und das habe ich auch deswegen nicht absägen lassen. Schieße tut nicht gut, aber ich habe die Ausrüstung. Mein Großvater hat ja 3 Söhne verloren. Dann hat er gesagt, und wenn der jetzt noch meine Tochter anwäschen will, hat er das Gewehr abgenommen. Mein Großvater war kräftig. Und der Franzose ist ins Dorf Nürnberg, ist nie in Volk gekommen. Weil die wahrscheinlich auch gestraft wäre, wenn sie ungebührlich sich benommen hätte. Das Gewehr habe ich deswegen nie vernichtet, weil das nur Erinnerung ist. Also, es ist auch mal was zurückgeblieben.
Ja, gut.
Schöne Geschichte.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Wunderbar. Da wünsche ich schöne Abend und gute Heimat. Dann, ja, Willi, vielen Dank.